Hi. Anfang des Jahres habe ich eine Episode über Angst gemacht. Dabei habe ich mich auf den individuellen Affekt konzentriert, also auf die unbestimmte und überwältigende Angst, die deshalb so bedrohlich ist, weil sie kein Objekt hat. Neulich sprach ein Freund von einer anderen Angst. Von einer Angst, die er ganz klar benennen konnte, weil sie erstens sehr konkret ist, also ein eindeutiges Objekt hat, und zweitens eine Art kollektive Angst ist, die sogar einen Namen hat, der alltagssprachlich als Diagnose daherkommt. Das berühmte Imposter-Syndrom. Die meisten werden diesen Begriff schon mal gehört haben. Das Imposter-Syndrom bezeichnet die Angst, aufzufliegen. Jeden Moment kann rauskommen, dass alles, was man je erreicht hat, unverdient ist. Irgendjemand könnte aufdecken, was man eigentlich ist. Ein Hochstapler. Bezeichnend für diese Angst ist, dass sie dort auftritt, wo sie unbegründet ist. Mein Freund ist kein Hochstapler. Das weiß er auch. Alles, was er beruflich geleistet hat, ist wohlverdient. Und doch sucht ihn diese Angst regelmäßig heim. Oft in seinen Träumen. Dann werden ihm alle seine Titel aberkannt. Schon das Abitur war eigentlich ein Missverständnis. Die Doktorarbeit erschlichen. Die Berufung unverdient. Und irgendwann wird all das auffliegen. Das Imposter-Syndrom ist unter AkademikerInnen so verbreitet, dass ich wohl nicht aufgehorcht hätte, wenn ich nicht gerade ein Buch lesen würde, das von einem tatsächlichen Betrüger handelt. Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull von Thomas Mann. Felix Krull ist der Sohn eines bankrottgegangenen Schaumweinherstellers, der im sozialen Abstieg aufwächst. Schon früh zeigt ein Talent fürs Rollenspiel und das Buch handelt davon, wie er sich voller Genuss die verschiedensten Rollen in der Gesellschaft erschwindelt. Von Reue keine Spur. Warum, fragte ich mich, leidet Felix Krull eigentlich nicht unter dem Imposter-Syndrom? Die einfache Antwort wäre, na, weil es für einen echten Hochstapler nicht traumatisch ist, als Hochstapler entlarvt zu werden, weil er ja einer ist. Aber ich denke, hier steckt noch mehr drin. Das kann man noch genauer beschreiben, was mich zu meinem heutigen Thema bringt. Lug und Trug. Dabei werde ich vor allem über den Trug, also die Täuschung, sprechen. Die Lüge habe ich eigentlich nur im Titel, um mich von einem Diskurs, ja eigentlich einem Anspruch abzusetzen, der seit einiger Zeit überall ist. Radical Honesty. In diesem Diskurs werden Lug und Trug in einen Topf geworfen, verquirlt und ethisch garniert, als Anspruch immer integer zu handeln serviert. Und zwar als Lösung aller Probleme. Das führt dann zu so schlimmen Publikationen wie Sam Harris' Buch Lying, in dem der Autor uns darüber aufklärt, dass wir uns viel Leid ersparen würden, wenn wir einfach nur immer ehrlich wären. In der Kurzbeschreibung zum Buch heißt es, Zitat, "As it was in Anna Karenina, Madame Bovary and Othello, so it is in life. Most forms of private vice and public evil are kindled and sustained by lies. Acts of adultery and other personal betrayals, financial fraud, government corruption, even murder and genocide, generally require an additional moral defect, a willingness to lie." Zitat Ende. Die Lüge wird hier zum moralischen Defekt deklariert, den es zu beheben gilt. Das allein finde ich schon sehr kurzsichtig, denn diese Ethik fasst die Lüge rein utilitaristisch auf. Wir lügen, um uns einen Vorteil zu verschaffen oder etwas Unangenehmes abzuwenden. Diese Verkürzung erlaubt es Harris dann auch, utilitaristisch weiter zu argumentieren. Wenn wir die Konsequenzen unserer Lügen bedenken würden, dann würden wir sehen, dass wir und andere besser dran wären, hätten wir nicht gelogen. Also lassen wir es doch lieber gleich. In dieser Auffassung der Lüge als Mittel zum Zweck sieht man allerdings nur einen kleinen Ausschnitt dessen, was die komplexe Dimension der Täuschung ausmacht. Was Sam Harris mit der moralischen Brille nicht sieht, ja gar nicht sehen kann, ist erstens, dass die Täuschung ein kompliziertes Spiel ist, das sich nicht auf die Lüge als Spracheffekt reduzieren lässt. Und zweitens, dass Menschen nicht nur lügen und täuschen, weil sie sich einen Vorteil erhoffen, sondern weil in der Täuschung selbst eine Lust liegt. Siehe Felix Krull. Wie ich schon sagte, genießt Krull seine Rollenspiele. Harris hingegen behauptet, dass Anna Karenina, Madame Bovary und Othello nicht tragisch hätten enden müssen. Er will die literarischen Subjekte quasi moralisch erziehen, um ihnen und allen Beteiligten Leid zu ersparen. Und zeigt damit selbst auf, was an seiner Argumentation nicht stimmt. Denn die Konsequenz wäre ja, dass zusammen mit der Lüge auch diese Literatur obsolet würde. Denn wer will schon von einer glücklichen Anna Karenina lesen oder einer treuen Madame Bovary? Sam Harris verkennt, dass das Spiel mit dem Leid eine Dimension der Lust ist. Dabei müsste er, um das sehen zu können, nicht einmal psychoanalytisch geschult sein, sondern einfach nur seine Augen aufmachen. Menschen verheimlichen, verschleiern, übertreiben, verharmlosen, täuschen und lügen, weil ein besonderer Reiz im Spiel mit dem Schein liegt. Vom harmlosen Geheimnis über die Lust an Gossip bis hin zur tatsächlichen Lüge. Das ist in meinen Augen empirisch gut beobachtbar, ein empirischer Fakt. Statt mit der Moralkeule alles klein zu hauen, wäre es doch viel interessanter, sich zu überlegen, was hier eigentlich los ist. Wenn man Lug und Trug als lustbesetzte Aktivitäten im Feld des Sinns anerkennt, sieht man viel mehr. Denn damit öffnet sich oder eröffnet sich ein Bereich der Bilder und Phantasmen. Bilder und Phantasmen, die die Menschen umtreiben. Phantasmen sind Szenen, die uns und unser Verhältnis zu anderen bestimmen. Individuelle Szenen, die sich immer wieder in unserem Leben wie von selbst aufzuführen scheinen. Immer diese Dramen, das ist ja total psycho. Hörte ich neulich jemanden die Beziehung eines befreundeten Paars kommentieren, in der ein paar Geheimnisse ans Licht gekommen waren. Und dachte dann, nachdem sich mein erster Beschützerinnenimpuls gelegt hatte, ja, das stimmt, das sind Dramen und das ist Psycho. Aber genau das ist das Wesen des Phantasmas. Wir haben es mit psychischen Dynamiken zu tun, mit Begehrensdynamiken, die in Form von Szenen durchgearbeitet werden. Zum Beispiel eine Art Versteckspiel, das sich darum dreht, gesucht zu werden. Dazu gibt es viel zu sagen und ich werde darauf zurückkommen und mir eine solche phantasmatische Szene anhand des Beispiels der verheimlichten Homosexualität von Albertine in der Suche nach der verlorenen Zeit genauer ansehen. Davor will ich aber überlegen, was den Hochstapler umtreibt. Denn die Geheimniskrämerei und die Hochstapelei, das wird meine These sein, sind in ihrem Bezug auf Wahrheit grundverschieden. Und zwar, weil wir es mit zwei verschiedenen Arten von Bildern zu tun haben. Dem Trugbild und der Kopie. Diese Unterscheidung finde ich in Gilles Deleuze' Text Platon und das Trugbild, dessen Hauptgedanken ich zunächst kurz wiedergeben will, bevor ich sie auf meine Beispiele anwende. In diesem Text setzt sich Deleuze mit der platonischen Philosophie auseinander. Der Platonismus stellt für ihn dabei nicht irgendeine Philosophie dar, sondern begründet das Gebiet, auf dem sich die gesamte westliche Philosophie nach Platon verorten wird. Selbst dort, wo sie versucht, sich davon zu befreien. Und das ist das Gebiet der Repräsentation. Hier ist jedes Abbild auf ein Urbild zurückzuführen. Jede Erscheinung auf eine Wesenheit. Jeder Gegenstand auf eine Idee. Bei Platon steht am Anfang also immer ein ungetrübtes, reines Prinzip, dessen Manifestationen in der Sinnenwelt nur Abschattungen darstellen, Kopien. Je nachdem, wie gut die Abbilder ihre Urbilder repräsentieren, sind sie gute oder schlechte Kopien. Wie tief wir immer noch in diesem Diskurs verwurzelt sind, lässt sich an einem Satz ablesen, den man auf Social Media kaum entkommen kann. I'm trying to be the best version of myself. Dieser Wunsch, die beste Version, ja, die beste Kopie seiner selbst zu sein, geht davon aus, dass wir immer nur Kopien sein können, gerade weil wir ein wahres Wesen haben, dem wir nahe zu kommen versuchen. Varianten dieses Gedankens sind Phrasen wie be true to yourself oder I want to find out who I truly am. Diese Selbstsuche, die ja omnipräsent ist, geht von einem Selbst aus, das gleichermaßen unerreichbar wie immer schon da ist. Wir beziehen uns also immer noch auf die Einteilung in Wesenheit und Erscheinung, die schon Platon vornahm. Deleuze greift nun eine Forderung Nietzsches auf, welcher die Aufgabe einer künftigen Philosophie darin sieht, den Platonismus umzukehren. Was könnte Nietzsche damit gemeint haben? Dazu reicht es nicht, sagt Deleuze, die Unterscheidung in Wesenheiten und Erscheinungen, in Urbilder und Abbilder einfach zu verwerfen, denn damit geht einem etwas verloren. Deleuze ist der Überzeugung, Und hier argumentiert er ganz ähnlich wie Derrida. Deleuze ist der Überzeugung, dass bei Platon noch was zu holen ist. Man muss ihn nur richtig lesen, ihm nachstellen, wie er sagt. Dann sieht man viel mehr. Und was finden wir bei Platon, wenn wir ihn genau lesen? Nicht nur die Unterscheidung zwischen Urbild und Abbild, sondern noch eine andere Unterscheidung, nämlich die zwischen Abbild und Trugbild. Es gibt also drei Arten von Bildern: Urbild, Abbild und Trugbild. Man könnte auch sagen Original, Kopie und Fälschung. Hier wird also eine Hierarchie eingeführt. Nicht alle Kopien sind gleich gut. Manche sind näher am Original und es gibt auch Kopien, die so schlecht sind, dass sie zu Fälschungen werden. Diese Unterscheidung ist zentral, denn das bedeutet, dass die Bilder nicht einfach untereinander konkurrieren, also horizontal, sondern dass es etwas Drittes gibt, anhand dessen sie sich messen können und das über ihren Anspruch auf Rechtmäßigkeit entscheidet. Dieses Dritte nennt Deleuze den Grund und verhandelt für die Rechtmäßigkeit der Beziehungen zum Grund über die Stammeslinie. Die verschiedenen Kopien sind Bewerber, sie konkurrieren darum, die beste Kopie zu sein. Doch egal, wie weit sie dabei kommen, auch die beste Kopie kann immer nur den zweiten Platz einnehmen. Denn an erster Stelle steht ja das Original. Deswegen bleibt the best version of myself ja auch nur eine Version, eine Kopie. Was wäre dann aber the worst version of myself? Ich kann nur spekulieren, aber so viel ist klar. Wenn sich eine Kopie zu weit vom Original entfernt, dann verliert sie irgendwann ihren Anspruch, dieses zu repräsentieren. Sie wird zum falschen Bewerber, zum Betrüger, zum Trugbild. Der Begriff Stammeslinie deutet es schon an. Diese Argumentation ist zutiefst hierarchisch, ja sogar aristokratisch. Denn ein Trugbild wird nie mit einem Abbild konkurrieren können, da es an einer Stammeslinie gemessen wird, die ihm von vornherein seine Rechtmäßigkeit, das Original jemals repräsentieren zu können, abspricht. Abbilder konkurrieren also untereinander und Trugbilder werden als falsche Bewerber entlarvt und aussortiert. Diese Unterscheidung sollte mir doch dabei helfen, meine Ausgangsfrage zu beantworten, warum Felix Krull, ein bekennender Hochstapler, nicht unter dem Imposter-Syndrom leidet. Meine Intuition sagt sofort, Felix Krull ist ein Abbild und der Imposter ein Trugbild. Kann ich das begründen? Ich glaube ja. Und bevor ich zu Deleuze zurückkehre, um mir anzusehen, wie denn nun eine Umkehrung dieser platonischen Hierarchie aussehen könnte, welche nämlich das Trugbild aus dieser Hierarchie befreien will, will ich das versuchen, um den Unterschied zwischen Abbild und Trugbild wirklich zu verstehen. Also los! Warum leidet Felix Krull nicht unter dem Imposter-Syndrom? Interessanterweise steht Krull nicht unter dem Eindruck, dass seine Aktionen, obwohl er eindeutig in betrügerischer Absicht handelt, die Bezeichnung Betrug wirklich verdienen. Jedenfalls nicht, wenn er damit Erfolg hat. Zitat: Nur der Betrug hat Aussicht auf Erfolg und lebensvolle Wirkung unter den Menschen, der den Namen des Betrugs nicht durchaus verdient, sondern nichts ist als die Ausstattung einer lebendigen, aber nicht völlig ins Reich des Wirklichen eingetretenen Wahrheit mit denjenigen materiellen Merkmalen, deren sie bedarf, um von der Welt erkannt und gewürdigt zu werden. Zitat Ende. Sein Betrug, zum Beispiel wenn er als Kind den Kranken spielt oder sich als Erwachsener dann als Marquis ausgibt, ist eigentlich kein Betrug, da der Maßstab nicht irdisch ist, sondern gewissermaßen überirdisch. Sein Betrug realisiert nur eine höhere Wahrheit. Welche Wahrheit könnte das sein? Krull betont immer wieder, dass er aus feinerem Holz geschnitzt sei als andere Menschen, dass er mit einer hochwertigeren Substanz ausgestattet sei. Das ist seine Stammeslinie, das dritte Prinzip, der Grund, den Deleuze bei Platon ausgemacht hat. Die Stammeslinie ist hier keine Blutlinie. Beim Betrachten der Bilder seiner Vorfahren zum Beispiel wundert Krull sich, dass er in deren Zügen nur wenig Ähnlichkeit und vor allem gar keine gute Anlage erkennen kann. Und nichtsdestotrotz ist diese Argumentation in höchstem Maße aristokratisch. Er ist schon begünstigt auf die Welt gekommen. Ein Sonntagskind, wie er immer wieder betont. Das Glück ist auf seiner Seite. Und wenn er qua Geburt nicht in der gesellschaftlichen Position gelandet ist, die ihm gerecht wird, so ist das nur der Zufälligkeit des Schicksals geschuldet. Die Wahrheit, auf die Krull sich beruft, ist, dass er alles sein kann. Vom Liftboy bis zum Marquis. All diese Rollen sind nur Möglichkeiten, Potenzen seiner selbst. Hier versteckt sich also eine Omnipotenzfantasie. Ihm steht alles zu. Und deshalb ist sein Betrug auch nicht wirklich ein Betrug. Schnell wird klar, dass es ihm auch gar nicht um Status geht, sondern um die Lust an der Täuschung. Während er in einem Pariser Hotel als Liftboy arbeitet, kommt er durch ein paar Betrügereien zu nicht wenig Geld. Doch statt es auszugeben, richtet er ein Sparkonto ein und bleibt in seiner Anstellung. Der Gedanke, dass er Geld auf dem Konto hat, aber trotzdem als Liftboy arbeitet, sodass niemand seinen Reichtum erahnen kann, gefällt ihm ausnehmend gut. Rückblickend sinniert er über diese Zeit in seinem Leben. Zitat: Wenn ich mich später mit verbleibendem Erfolge für mehr ausgab, als ich war, so gab ich mich vorläufig für weniger aus. Und es ist noch die Frage, welchem Trug ich mehr innere Erleichterung, mehr Freude am verzaubert Märchenhaften abgewann. Zitat Ende. Felix Krull genießt es also nicht nur Hochstapler zu sein, er ist mindestens genauso gerne Tiefstapler. Was macht das aus ihm? Streng genommen ja ein Stapler, oder? Das würde ich sagen, ist sein Begehren. Diese Bewegung treibt ihn um. Und sie rückt ihn auch von anderen Menschen ab. Echte Beziehungen geht er eigentlich nicht ein, was ihn allerdings keinesfalls unglücklich zu machen scheint. Die wenigen Male, in denen er sich wirklich von anderen gesehen fühlt, ist, wenn sie hinter seiner Aufmachung sein wahres Wesen zu erkennen scheinen, seine Wahrheit. Das heißt, seine gute Anlage, sein Potenzial. Die eindrücklichste dieser Begegnungen ist die mit einem katholischen Priester. Und für mich ist das deswegen interessant, weil in dieser Szene deutlich wird, dass die Wahrheitsprozedur für Felix Krull nicht das Aufdecken ist, sondern die Offenbarung. Denn der katholische Priester erkennt sofort, dass Krull alles sein kann. Woran? An seinem Äußeren, an seiner physischen Erscheinung. Der Priester schließt also von Krulls Erscheinung auf sein Wesen. Ja, mehr noch, seine Erscheinung ist nur die Materialisierung seines Wesens. Krull ist zutiefst beeindruckt und schließt ein paar Überlegungen zur Wahrheitsprozedur der katholischen Kirche an, die meine Vermutung bestätigt, dass Krull aristokratisch denkt. Allerdings nicht in einer Blut- und Bodenlogik, sondern in einer von Gottes Gnadenlogik. Was ja auch Sinn macht, denn auch die Stammeslinie ist nur die Abwicklung eines ersten Prinzips, das die katholische Kirche in Gott findet. Die katholische Kirche, repräsentiert durch den Priester, deckt nicht auf, dass Krull ein Betrüger ist, sondern erkennt, dass er keiner ist. Der Priester schließt von Krulls Physis auf seinen rechtmäßigen Anspruch. Damit, so Krull, eröffnet er einen stufenlosen Übergang vom Sinnlichen zum Übersinnlichen. Und darin findet die katholische Kirche ihren Sinn. Krulls Rollenspiel ist ein Spiel mit wechselnden Abbildern. Und egal welches Abbild er wählt, er bezieht sich damit immer unmittelbar auf das Urbild und findet darin seine Rechtfertigung qua guter Anlage. Kein Wunder, dass Krull keine Angst hat, aufzufliegen. Denn Wahrheit wird in seinem Finden nicht aufgedeckt, sondern offenbart sich. Wie sieht das Ganze für den Imposter aus? Dessen größte Angst ist es ja, aufzufliegen, selbst wenn er gar nichts zu verbergen hat. Auch der Imposter, würde ich sagen, bezieht sich auf die Stammeslinie, allerdings nicht zur Bestätigung. Doch um welche Stammeslinie handelt es sich hier? Um welchen ersten Grund? Ich glaube, es ist kein Zufall, dass vor allem AkademikerInnen unter dem Imposter-Syndrom leiden. Und übrigens sehr oft AkademikerInnen der ersten Generation, deren Eltern eben keine Akademiker waren. Ob sie wollen oder nicht, befinden Akademiker sich im Diskurs der Universität. Der Diskurs der Universität ist einer von vier Diskursen, die Jacques Lacan ausmacht, um soziale Bänder zu unterscheiden, durch die die Subjekte sich aufeinander beziehen. Neben diesem Diskurs gibt es noch drei andere: den Herrendiskurs, den Diskurs der Hysterie und den Diskurs der Psychoanalyse. Wenn man diese Diskurse bei Lacan nachschlägt, findet man erstmal Formeln. Und es würde jetzt zu kompliziert werden, die Struktur dieser Formeln hier im Einzelnen wiederzugeben. Deshalb versuche ich, mich auf das Wichtigste zu konzentrieren. Der Diskurs der Universität beschreibt pädagogische Beziehungen. Es gibt Agenten, die ausbilden und erziehen, zum Beispiel Lehrende, und Subjekte, die erzogen werden, Lernende. Dieser Diskurs greift immer dort, wo wir uns in einer pädagogischen Beziehung befinden. Er ist also nicht an die Universität gebunden. Man könnte zum Beispiel behaupten, dass zeitgenössische Kunst, die versucht, ihr Publikum zu besseren Menschen zu erziehen, sich unwissentlich im Diskurs der Universität verortet. Oder dass PsychoanalytikerInnen, die nicht hinhören, wo sich das Begehren im Sprechen der Analysantinnen zeigt, sondern Ratschläge geben, wie die sich zu verhalten haben, sich nicht, wie sie glauben, im psychoanalytischen Diskurs bewegen, sondern im Diskurs der Universität. Aber es geht noch weiter. Auch wer versucht, seinen Partner zu erziehen, mobilisiert den gleichen pädagogischen Diskurs. Das für mich hier Wesentliche jedoch ist, dass der Agent dieses Diskurses, zum Beispiel die Professorin, erstens qua ihrer Position die Hoheit über das Wissen beansprucht und zweitens von dieser Position aus erzieht, und zwar mit dem Mittel der Beschämung. Das klingt drastisch, ist es auch, aber wenn man sich erinnert, wie oft man sich in der Schule oder an der Uni geschämt hat, weil man etwas nicht wusste, fühlt man sofort, dass das stimmt. Scham spielt eine ganz große Rolle. Die Beschämung, das ist hier eine Wahrheitsprozedur. Es wird aufgedeckt, dass das zu erziehende Subjekt etwas nicht weiß oder nur vorgibt zu wissen. Der Vorwurf, ein Hochstapler zu sein, ja sogar wissen zu sollen, was man ja noch gar nicht gelernt hat, steht also immer im Raum. Das kann die verschiedensten Formen annehmen und manchmal zeigt sich das einfach nur in Form von kleinen Spitzen. Das sind dann so Sätze wie, das wird jetzt aber weltanschaulich oder Deleuze, den habe ich vor 20 Jahren auch gelesen. In diesem Umfeld werden AkademikerInnen sozialisiert. Kein Wunder also, dass selbst wenn sie selber Professoren werden, wie mein Freund mit Imposter-Syndrom, sie diese Angst, beschämt zu werden, aufzufliegen, noch immer in sich tragen. Die Stammeslinie, auf die der Imposter sich bezieht und vor der er nicht genügt, ist das Wissen, das der Agent dieses Diskurses der Universität für sich beansprucht. Auch der Diskurs der Universität funktioniert hierarchisch. Und vor dem Tribunal dieses Diskurses nicht zu genügen, bedeutet, als Trugbild entlarvt zu werden, als Fälschung. Mit Felix Krull und dem Imposter befinden wir uns also noch voll in der platonischen Unterscheidung von Original, Kopie und Fälschung, beziehungsweise von Urbild, Abbild und Trugbild. Felix Krull bringt sich erfolgreich als gute Kopie in Stellung, voller Überzeugung, dass ihm alles zusteht. Und der Imposter kann sich noch so sehr abstrampeln, doch da er diese Selbstverständlichkeit nicht mitbringt, wird er, egal wie viele Folgen er erzielt, immer wieder anzweifeln, ob ihm irgendwas zusteht. Denn der Imposter ist ein Trugbild, das in der Dialektik der Rivalität, die Platon aufzieht, keinen rechtmäßigen Anspruch stellen kann, an der Idee teilzuhaben. Und genau diese Unterscheidung, so Deleuze, ist die Motivation des Platonismus. Zitat: Es geht darum, für den Sieg der Abbilder, der Ebenbilder über die Trugbilder zu sorgen, die Trugbilder zu verdrängen, sie im Grund angekettet zu halten, sie am Aufstieg an die Oberfläche zu hindern, daran sich überall einzuschleichen. Zitat Ende. Das Gebiet der Repräsentation, das durch Platon eröffnet wird, erlaubt es falsche Bewerber anhand des Prinzips der Ähnlichkeit über die Selektion einer Stammeslinie auszusortieren. Und dieses Verfahren zeigt sich auch im Sozialen. Pierre Bourdieu wird das gesellschaftliche Selektionsprinzip die feinen Unterschiede nennen und aufzeigen, dass in einer Klassengesellschaft Chancengleichheit nur auf dem Papier existiert, da Rivalitäten durch Teilhabe an einer Idee entschieden werden, die alle Aufsteiger zu Nachahmern, also zu Trugbildern macht. Aber auch in die Philosophie bleibt diese Hierarchie eingeschrieben. Wenn Deleuze den Platonismus umkehren will, dann muss er mit der Hierarchie der Bilder beginnen. Und so versucht er, das Trugbild, die Täuschung, aufzuwerten und ihr subversives Potenzial zu aktivieren. Wie geht er dabei vor? Er geht erstmal einen Schritt zurück. Das Trugbild ist schon bei Platon, der Text, auf den Deleuze sich hier bezieht, heißt der Sophist, das Trugbild ist schon bei Platon nicht einfach ein schlechtes Abbild eines Abbilds, es ist von einer ganz anderen Ordnung. Das Abbild versucht, ein Ebenbild zu sein, das heißt, sein Urbild in seinem Wesen nachzubilden. In seinem Wesen heißt, die wesentlichen Merkmale, die das Urbild ausmachen, müssen erhalten bleiben. Wenn ich zum Beispiel ein Stillleben male, kann ich zwar die Größe skalieren, aber ich darf nicht die Proportionen der abgebildeten Gegenstände ändern. Das Trugbild hält sich nicht an diese Regel, denn es geht ihm nicht um Wahrheit, sondern um den schönen Schein. Es bildet nicht nach, ist nicht wirklich ähnlich, sondern erzeugt nur einen Ähnlichkeitseffekt. Es steht also in keiner inneren Beziehung zur Sache, sondern nur in einer äußerlichen. Der berühmte Totenkopf auf Holbeins Bild Die Gesandten, der perspektivisch so verzerrt ist, dass er nur von einem bestimmten Punkt aus als Totenkopf überhaupt gesehen werden kann, ist zum Beispiel ein Trugbild. Ein optischer Effekt, ein Bild ohne Ähnlichkeit, ein Spiel mit dem Schein. Doch genau darin, so Deleuze, liegt das aufbegehrende Potenzial des Trugbilds. Denn wenn das Trugbild sich nicht in der Hierarchie der Bilder halten lässt, dann gefährdet es die Herrschaft des Ideals selbst. Und zwar, indem es die Idee als letzten Bezugspunkt nicht gelten lässt. Damit, so Deleuze, gehen wir von einer moralischen in eine ästhetische Existenz über. Wieso? Weil Moral ein Ideal braucht. Ästhetik allerdings schlägt sich unmittelbar mit dem herum, was erscheint. Und was erscheint, ist immer perspektivisch. Es gibt keinen neutralen Punkt, von dem aus geurteilt werden kann. Keinen neutralen Blick, kein allsehendes Auge, sondern immer nur Perspektiven, die einen selbst mit einschließen. Zitat: Das Trugbild schließt den differenziellen Gesichtspunkt in sich ein. Der Beobachter bildet einen Teil des Trugbilds selbst, das sich mit seinem Gesichtspunkt verändert und entstellt. Kurz, es gibt im Trugbild ein Verrücktwerden, ein Unbegrenztwerden, das dem Gleichförmigen, der Grenze, demselben oder dem Ähnlichen auszuweichen vermag. Diesem Werden eine Grenze zu ziehen, es demselben auszusetzen, es ähnlich zu machen und den Teil, der rebellisch bliebe, möglichst tief zu verdrängen, in eine Höhle auf dem Grund des Meeres einzuschließen, darum geht es dem Platonismus in seiner Absicht, den Ikonen zum Triumph über die Trugbilder zu verhelfen. Zitat Ende. Was wäre also, wenn die Trugbilder aus der Verdrängung wieder aufsteigen? Das würde bedeuten, dass wir den Perspektivismus anerkennen müssen. Lüge, Trug und Täuschung wären dann nicht einfach moralisch aufzufassen, du sollst nicht lügen, sondern ästhetisch. Wie sieht die Sache aus deiner Perspektive aus? Das aber ist gefährlich, denn wer weiß, was aus der Höhle noch so alles an die Oberfläche steigt. Man merkt schnell, dass es in der Welt der Trugbilder keinen Überblick gibt. Das bedeutet in der Konsequenz, dass es weder die eine Welt gibt, noch dass es viele parallele Welten gibt. Es gibt nur Blickwinkel, Perspektiven und Relationen. Das ist ein riesiger Kontrollverlust. Wenn wir das Trugbild als eigenständiges Bild denken, das nichts ähnelt, dann zerfällt die Einheit der Welt vor unseren Augen. Und um uns in diesem Chaos überhaupt zurechtzufinden, brauchen wir das Phantasma. Das Phantasma ist die verdrängte Macht des Trugbilds, schreibt Deleuze. Und hier erinnert er an die Etymologie, denn das griechische Wort für Trugbild ist Phantasma. Wenn Deleuze also das Phantasma ins Spiel bringt, dann meint er nicht einfach die Fantasie, sondern das psychoanalytische Phantasma, also eine unbewusste Szene, die wir immer wieder aufführen. Inwiefern ist das Phantasma die verdrängte Macht des Trugbilds? Man könnte es vielleicht so zuspitzen. Wenn ich nicht herausfinde, welche Szene ein Subjekt immer wieder aufführen muss, wenn es lügt oder täuscht, dann sehe ich gar nichts. Anna Karenina und Madame Bovary, die Sam Harris so diss, sind doch gerade deshalb faszinierend, weil wir in ihre Phantasmen hineingezogen werden. Ehrlich gesagt habe ich Madame Bovary gar nicht gelesen und Anna Karenina ist schon sehr lange her. Deshalb wähle ich ein anderes Beispiel aus der Literatur, um ein mögliches Phantasma zu konstruieren, das die Protagonisten umtreiben könnte. Die tragische Beziehung voller Lug und Trug zwischen Marcel und Albertine in Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Es ist viel geschrieben worden über die Beziehung des Erzählers zu Albertine. Ich will das nicht alles nachzeichnen, deshalb nur so viel. Der Erzähler geht eine Beziehung mit Albertine ein und stellt ihr immer wieder in Aussicht, dass er sie heiraten wird. Ist gleichzeitig jedoch rasend eifersüchtig, da er vermutet, dass Albertine lesbische Beziehungen unterhält und ihn belügt. Letztendlich bringt er sie dazu, bei ihm einzuziehen, um sie vollständig überwachen zu können. bis sie diese Gefangenschaft nicht mehr aushält, flieht und kurz darauf bei einem Reitunfall ums Leben kommt. Die Sekundärtexte konzentrieren sich zum größten Teil auf Marcels Begehren, auf seine Eifersucht, auf sein erlöschendes Verlangen, sobald er vollkommen über sie verfügt, oder sie drehen sich darum, ob Marcel Proust mit Albertine eigentlich seinen Chauffeur Alfred Agostinelli darstellt, den er liebte und der bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Das einzige Buch, das mir bekannt ist, das sich wirklich mit Albertine auseinandersetzt, ist das schmale Heft The Albertine Workout von Anne Carson. Der Text ist großartig. Wie kann man über eine Figur schreiben, die wir nur durch die obsessive Brille des Erzählers kennenlernen können, ohne wild zu spekulieren und dazu zu dichten? Anne Carson entscheidet sich für eine Liste. Denkbar trocken listet sie auf, was wir über Albertine wissen, was nicht viel ist. Doch genau durch diese knappe Darstellung, durch das Wenige, was sie uns bieten kann, drängt sich die Frage auf, was Albertine eigentlich umtreibt. Was ist Albertines Begehren? Warum lässt sie sich auf diese schreckliche Beziehung zu Marcel ein? Warum lügt sie? Einfach nur, weil sie darauf hofft, dass er sie heiratet? Das wäre die utilitaristische Deutung ihres Verhaltens. Und das ist mir zu billig. Und ich glaube an Carson auch. Ich werde ein paar der aufgelisteten Punkte hier wiedergeben, um zu versuchen, ein mögliches Phantasma Albertines zu konstruieren. Eine Szene, die sie umtreibt und die sie in der Beziehung zu Marcel immer wieder aufführt. 1. Albertine, the name, is not a common name for a girl in France, although Albert is widespread for a boy. 2. Albertine's name occurs 2,363 times in Proust's novel, more than any other character. 3. Albertine herself is present or mentioned on 807 pages of Proust's novel. 4. On a good 19% of these pages, she is asleep. Marcel liebt es, Albertine dabei zu beobachten, wie sie schläft. Er kann sie besitzen, ohne sie ganz zu besitzen. Eigentlich ist sie ihm sogar am liebsten, wenn sie schläft. Denn wenn sie wach ist, wird er entweder von Eifersucht verzehrt oder sie langweilt ihn. Ob sie allerdings wirklich schläft, ist schwer zu sagen. Vielleicht täuscht sie ihren Schlaf ja auch nur vor, um sich Marcel zu entziehen. Das deutet Carson jedenfalls an. Carson traut Albertine also zu, dass sie Marcel täuschen kann. Und das, obwohl sie anscheinend keine gute Lügnerin ist. 11. Albertine denies she's a lesbian when Marcel questions her. 12. Her friends are all lesbians. 13. Her denial fascinates him. 39. One night Albertine goes dancing with a girlfriend in the casino. 40. When questioned about this, she lies. 41. Albertine is not a natural liar. 42. Albertine lies so much and so badly that Marcel is drawn into the game. He lies too. 43. Marcel's jealousy, impotence and desire are all exasperated to their highest pitch by the game. 44. Who is bluffing whom is hard to say. Wer führt hier wen an der Nase herum? Marcel und Albertine spielen eine Art Versteckspiel. Albertine lügt, aber sie lügt schlecht. Warum? Weil sie einfach nicht so gut im Lügen ist? Oder weil die Lüge selbst ein Bluff ist? Dadurch, dass sie schlecht lügt, scheint Albertine ein Spiel zu eröffnen, in das Marcel sich hineinziehen lässt. Ein Spiel, das sein Begehren befeuert. 51. One only loves that which one does not entirely possess, says Marcel. Aber was ist mit Albertines Begehren? Warum versteckt sie sich in der Lüge, im Schlaf? Um nicht gefunden zu werden? Auf den ersten Blick, und so wird es meist gedeutet, versucht Albertine sich Marcel zu entziehen, weil er sie einsperrt. Liest man Proust mit Carson aber genau, dann wird klar, dass Albertines unbewusste Motivation woanders liegen könnte. Denn was sich bei Carsten andeutet, ist, dass Albertine nicht lügt, um davonzukommen, sondern um gesucht zu werden. Die Lüge, und das ist der entscheidende Punkt, ist nur vermeintlich unbeholfen. Denn die eigentliche Täuschung Albertines besteht darin, so zu tun, als könne sie nicht lügen. Der Bluff ist die Lüge selbst. 53. There are four ways Albertine is able to avoid becoming entirely possessible. By sleeping, by lying, by being a lesbian, or by being dead. 54. Only the first three of these she can bluff. Der letzte Satz ist entscheidend. Albertine schürt Marcells Angst, lesbisch zu sein, indem sie sich entzieht. Dazu täuscht sie nicht nur ihren Schlaf vor, sondern auch die Lüge. Die eigentliche Täuschung, und darin ist sie meisterhaft, besteht darin, den Schein zu erwecken, dass sie eine schlechte Lügnerin ist. Das unbewusste Begehren hinter dem Trugbild, das Albertine erzeugt, könnte das Begehren sein, gesucht und gefunden zu werden. Ein Phantasma, eine Szene, die deshalb immer wieder aufgeführt wird, weil damit eine Angst abgewehrt wird. Hinter der Angst, gefunden zu werden, könnte die Angst stecken, nicht gesucht zu werden. Absurderweise suche ich seit Jahren nach einem Zitat, das ich irgendwann mal gelesen habe, das es aber anscheinend so sehr genießt, gesucht zu werden, dass es sich partout weigert, sich finden zu lassen. Ich meine, es war Freud. Vielleicht war es aber auch Winnicott und es geht in etwa so. Schlimmer als die Angst, gefunden zu werden, ist die Angst, nicht gesucht zu werden. Wenn das Zitat irgendwem da draußen zufällig begegnet, freue ich mich über einen Hinweis. Das Zitat, so wie ich es erinnere, drückt aus, dass die Angst, nicht gesucht zu werden, die Urangst ist, im Begehren des anderen keinen Platz zu haben. Diese Angst, der vielleicht eine wirkliche Szene, eine Urszene zugrunde liegt, ist so schrecklich, dass sie nur in Form eines Phantasmas ertragen werden kann. Und zwar, indem sie wiederholt wird. Mit dem Phantasma befinden wir uns also mitten im Wiederholungszwang. Täuschen, um aufzufliegen, damit sind wir beim Aufdecken als Bezug auf Wahrheit. Vielleicht sogar als verzweifelter Bezug, der darüber hinwegtäuschen muss, dass es eine letzte Wahrheit nicht gibt. Denn die Angst, nicht gesucht zu werden, manifestiert sich als Angst, gefunden zu werden. Aber man kann das Ganze auch noch einmal wenden. Denn ich würde behaupten, hinter der Angst, gefunden zu werden, steht eigentlich die Angst, nicht gefunden zu werden. Sich so gut zu verstecken, dass der andere einen nicht finden kann. Denn diese Angst adressiert den Mangel im anderen. Selbst wenn wir im Begehren des anderen einen Platz haben, das heißt, dass sie oder er uns sucht, ist die Erfahrung, nicht gefunden zu werden, wenn man sich das mal aus kindlicher Perspektive vorstellt, ebenfalls schrecklich. Denn das bedeutet, dass der andere mangelhaft ist und eben nicht allwissend. Denn um allwissend zu sein, müsste er oder sie mich erfinden können. Lug und Trug adressieren also den anderen als begehrendes Subjekt und sind eine der vielen Arten, mit der traumatischen Erfahrung umzugehen, dass es letztlich keinen neutralen Bezugspunkt, keine Letztbegründung der Wahrheit und keinen allwissenden anderen gibt. Die Wahrheit ist nirgendwo verankert. Radical Honesty, um noch ein letztes Mal darauf zurückzukommen, Radical Honesty ist nur möglich, wenn man von einem sich selbst transparenten, nicht gespaltenen Subjekt, einem Subjekt ohne Unbewussten ausgeht, das Bedürfnisse, aber kein Begehren hat. Ein Subjekt also, das die Frage, wer bin ich, die Frage nach seiner Identität, beantworten zu können meint. Dieser Subjektbegriff wird spätestens mit Freud in Frage gestellt, hält sich aber hartnäckig, denn das mit sich selbst identische Subjekt ist eine imaginäre Fiktion. Lacan wird dann, ganz im Geist der Differenzphilosophie seiner Zeit, das Subjekt radikal anders definieren. Das Subjekt ist kein Identitätskern, sondern im Gegenteil, das, was in den verschiedenen Identifizierungen und Rollen, die wir annehmen, nicht aufgeht. Das Lacan'sche Subjekt ist eine Lücke. Es stürzt immer wieder in den Abgrund, verliert jeden Bezug zu sich selbst, kämpft darum, im Begehren des anderen einen Platz zu finden und verdrängt die Erfahrungen, die es daran zweifeln lassen. Wenn Marcel Albertine einsperrt, dann haben wir es mit dem Versuch zu tun, die Wiederkehr des Verdrängten zu verhindern. Das Tragische an dieser Geschichte ist, dass das Verdrängte sich immer seinen Weg bahnt. Der Wiederholungszwang, der eine existenziell bedrohliche Erfahrung wiederholen muss, ist einfach zu stark. Wenn Albertine gesucht und gefunden werden will, muss sie eine Möglichkeit finden, sich entziehen zu können. Das ist die Wiederkehr des Verdrängten. Oder, wie Deleuze es formuliert, das Phantasma als verdrängte Macht des Druckbilds. Hier nochmal das Deleuze-Zitat von eben. Es gibt im Trugbild ein Verrücktwerden, ein Unbegrenztwerden, das dem Gleichförmigen, der Grenze, demselben oder dem Ähnlichen auszuweichen vermag. Diesem Werden eine Grenze zu ziehen, es demselben auszusetzen, es ähnlich zu machen und den Teil, der rebellisch bliebe, möglichst tief zu verdrängen, ihn in eine Höhle auf dem Grund des Meeres einzuschließen, darum geht es dem Platonismus. Wenn Marcel Albertine einsperrt, wie Platon die Trugbilder, dann verkennt er, dass er einen Platz in Albertines Phantasma hat, dass ihre Phantasmen verschränkt sind, mit tragischen Auswirkungen. In der Literatur, aber natürlich auch in der Musik, finden Sie unzählige solcher Psychodramen in sublimierter Form. Das ist, was Sam Harris nicht sehen will, wenn er die Ethik so hochhängt, dass er für die Ästhetik blind ist. Die Ästhetik, damit ist gemeint, wenn wir es mit Lug und Trug zu tun haben, dann gibt es keine Transparenz, sondern unendlich hochkomplexe und größtenteils unbewusste Spiele mit dem Schein. Wenn man diese Dimension ausspart, dann scheitert man schon daran, sein Vokabular zu klären. Denn sagt eine Lüge, die als Lüge erkannt werden will, wie die Lüge Albertines, nicht eigentlich die Wahrheit? Doch welche Konsequenzen hat das für die Ethik? Brauchen wir nicht irgendwelche Richtlinien, um uns in unseren Beziehungen zu orientieren? Klar, niemand wird gerne angelogen. Aber Ethik und Ästhetik müssen ja nicht so streng getrennt werden, wie es hier angedeutet wird. Denn neben der deontologischen und der utilitaristischen Ethik gibt es ja noch die Ethik der Psychoanalyse, die uns daran erinnert, dass wir mit unserem Begehren immer verwickelt sind. Wir leben weder in der einen Welt unter dem wachenden Blick eines allsehenden Auges, noch in unzähligen parallelen Welten wie in der Monadologie von Leibniz, sondern in einer Art kubistischem Gemälde mit unzähligen Perspektiven, die sich je nachdem, wo man sich befindet, komplett anders darstellt. Puh, bei so viel Gerede von Moral muss ich jetzt aber sehr aufpassen, nicht Amen zu sagen. Deshalb einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.